Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Manchmal ist es einfach nur ein geklauter Lippenstift. Oder es ist eine ausfällige Bemerkung gegenüber dem Busfahrer nach der Schule. Oder Rempeleien mit den Kumpels in der U-Bahn. Oder einfach mit dem Joint erwischt worden vor dem Schultor. Die meisten Straftaten von Schülern, von jungen Menschen sind strafrechtlich gesehen eher Bagatellfälle, was nicht heißt, und das sei hier besonders nochmal angemerkt, dass man sie deshalb ignorieren oder als Kavaliersdelikte sehen soll. Aber ist ein Gericht immer die richtige Adresse, um solche Delikte zu ahnden? In einigen Bundesländern hat man eine ziemlich neue Idee ausprobiert, nämlich das Schülergericht. Timo Stuckenberg hat sich angeschaut, wie so ein Schülergericht in Chemnitz funktioniert.
Ein länglicher Raum im zweiten Stock der Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz. Hier ist das Büro von Anja Henschel. Aktenschränke, zwei Schreibtische und ein Besprechungstisch. Die Sozialpädagogin zeigt auf eine kleine Skulptur auf einem der Schränke.
Das ist praktisch eine Tonplastik, die ein Jugendlicher als Sanktion erarbeiten sollte. Da ging es, glaube ich, um Diebstahl. Und der hat erzählt, dass er sich gerne in der Schul-AG mit Ton und mit Töpfersachen beschäftigt und hat in dieser AG dann dieses Ergebnis geliefert. Also soll, denke ich, in der Hand sein und Geld rinnt durch diese Hand.
Die Tonplastik ist das Ergebnis eines Schülergerichts. Diese Schülergerichte, auch Schülergremien genannt, gibt es in einigen Bundesländern. Mehrere hundert minderschwere Fälle werden pro Jahr so unter Jugendlichen ausgehandelt. Von Bedrohung und Beleidigung über Ladendiebstahl bis hin zu Drogendelikten. In Chemnitz finden sie im Büro von Anja Henschel statt. Eine der Chemnitzer Schülerrichterinnen ist Livia Leithold. Die 19-Jährige hat in diesem Jahr Abitur gemacht und engagiert sich seit rund 2 Jahren ehrenamtlich als Schülerrichterin.
Ich glaube, ich erinnere mich an einen Fall, es ging um Betäubungsmittel, also um Drogen. Und diejenige hatte über einen Boxer geschrieben, der durch Drogenmissbrauch sozusagen seine Karriere den Bach herunterging und hat damit gemerkt, was sind wirklich die Folgen von der bestimmten Droge, die er genommen hat oder die er besessen hat.
Seit 2010 gibt es das Schülergericht in Chemnitz. Werden die Täterinnen und Täter erwischt und angezeigt, landen die Fälle bei ausreichendem Tatverdacht auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Von dort werden sie unter Umständen weitervermittelt an Anja Henschel und jeweils 3 Schülerrichterinnen und Richter. Die 3 Jugendlichen sollen sich ein eigenes Bild von den Tatumständen machen. Dafür bekommen sie vorab die Akte der Staatsanwaltschaft. Letztlich gehe es darum, die Täterin oder den Täter besser zu verstehen und sie im Gespräch zum Nachdenken über ihr Verhalten anzuregen, sagt Livia Leithold.
Wir wissen, was im Groben dasteht, deswegen fragen wir auch danach, aber nicht sag uns, was in der Akte steht, sondern sag uns, wie du das empfunden hast. Wie denkst du jetzt darüber? Oder fragen nochmal nach ein paar Sachen, damit wir alle Informationen am Ende vom Täter selber erfahren.
Am Ende des Treffens vereinbaren das Schülergericht und der Täter oder die Täterin eine Sanktion. Das kann ein Aufsatz sein, eine Fotokollage, eine Holzarbeit oder eben eine Figur aus Ton, wie sie auf dem Regal im unscheinbar wirkenden Schülergerichtsbüro steht. Hält der Täter sich nicht an die vereinbarte Sanktion, geht das Verfahren wieder zurück an die Staatsanwaltschaft. Klaus Schlaab war selbst einmal Richter und ist heute als Jugendstaatsanwalt am Amtsgericht Chemnitz für die Schülergerichte verantwortlich. Gerade bei Jugendlichen hätte dieses Format einen Vorteil gegenüber den Mitteln der Strafverfolgungsbehörden.
Dass, wenn man auf gleicher Ebene ist, altersmäßig und auch erfahrungsmäßig, der Delinquent vielleicht eher irgendwelche Erziehungsmaßregeln annimmt, als wie wenn sie ihm von oben herunter diktiert werden und er dies als lästige Autorität empfindet.
Doch nicht für jede Täterin und jeden Täter ist ein Schülergericht geeignet, sagt Staatsanwalt Schlaab. Die Jugendlichen müssen ihre Tat eingestanden haben, sie müssen ausreichend Deutsch sprechen und sie oder ihre Eltern müssen der Maßnahme zustimmen.
Vor allem müssen es Ersttäter sein, also einen harten Jungen, den wir schon 10, 15 Mal hatten, der wird sich durch Schülerrichter nicht beeindrucken lassen.
Nur noch 6 Fälle hat das Chemnitzer Schülergericht im vergangenen Jahr verhandelt. Bei dessen Einführung waren es noch 20. Das liege auch an den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Jugendlichen, sagt Schlaab.
Die Gruppe, aus der die Schülerrichter kommen und die Gruppe, aus der die entsprechenden Delinquenten kommen, sollten sich nicht allzu sehr unterscheiden.
Denn wenn Schülerrichter und Täter aus vollkommen unterschiedlichen Milieus stammten, könne schwerlich ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden, meinen auch Kritikerinnen wie Theresia Höhing. Die Professorin für Recht der Kindheit und der Jugend an der Universität Kassel und Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen sieht in den Schülergerichten einen unverhältnismäßigen Aufwand.
Ist das nicht ein bisschen drüber für irgendwas, wo ja schon das erwischt worden gewesen ist, die Vernehmung gewesen ist und für die allermeisten das auch reicht, um nicht weiter straffällig zu werden?
Stattdessen könnten viele Verfahren eingestellt werden, sagt Höhing. Denn sonst bestehe eine reale Gefahr, dass gestraft werde, wo es eigentlich nicht nötig ist.
Die Situation als solche erzeugt ja auch so eine Dynamik, sich jetzt was besonders Tolles auszudenken. Und nicht zum Beispiel zu sagen, na ja, mal ehrlich, der hat den Schaden wieder gut gemacht. Die haben das zu Hause alles besprochen. Eigentlich kann es jetzt auch damit gut sein.
Ob das Verfahren dazu führt, dass Täterinnen und Täter nicht wieder rückfällig werden, ist nicht bekannt. Eindeutige Forschungsergebnisse zu bestehenden Schülergerichten gibt es bislang nicht. Und auch in Chemnitz wird nicht dokumentiert, wie es mit den sanktionierten Jugendlichen weitergeht. Für die Staatsanwaltschaften und Gerichte könnten die Schülergerichte jedoch einen langfristigen Nutzen haben, der nichts mehr mit dem einzelnen Fall zu tun hat. Verhältnismäßig viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wie Klaus Schlaab gehen bald in Rente.
Und es wäre zu wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Schülerrichter dann irgendwann mal mein Nachfolger oder Nachnachfolger wird. Hätte ich nichts dagegen.
Zumindest in einem Fall könnte sich dieser Wunsch erfüllen. Schülerrichterin Livia Leithold beginnt im kommenden Semester ihr Jurastudium.
Also hat es sich ja doppelt gelohnt, sowohl für diejenigen, die Bagatellfälle begehen, wie auch diejenigen, die vielleicht Richter oder Staatsanwält werden sollen. Brauchen wir in jedem Fall eine Menge.